Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Wir haben relativ lange nicht mehr aufgenommen, tatsächlich wollte gerade überlegen, also mindestens 4 Wochen, weil ich so lange nämlich nicht da war. Ich war unterwegs im Urlaub. Genau. Und so haben wir den ganzen August, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Dennis, hast du geschrieben im August?
Hi, ja, habe ich, weil ich auch mal wieder eine Pen-and-Paper-Runde vorbereitet habe, dafür für sehr viel geschrieben habe. Bin ich krank geworden und konnte die nicht machen. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich sie aber dieses Wochenende nachholen. Das war also nicht ganz umsonst. Die habe ich jetzt morgen. Dafür habe ich recht viel geschrieben. Und was habe ich noch geschrieben? Boah, beruflich so ein bisschen. Aber genau, die spannendere, interessantere Sache war wirklich wieder Schreiben für meine eigenen Pen-and-Paper-Projekte.
Das war für dich spannender, das zu tun.
Ja, definitiv, momentan. Ich schreibe gerade für die Arbeit nicht so interessante Dinge. So, ich schreibe Dinge, die geschrieben werden müssen, die aber eher so formularisch sind. Antragskram, Dokumentationskram und so. Das muss auch gemacht werden. Ja, teilweise so. Dass die Horrorkategorie Prozessprotokolle von Meetings, also wirklich Verlaufsprotokolle, nicht Ergebnisprotokolle. Wir haben so ein Meeting, wo wir das machen und jetzt auch versuchen, das runterzudampfen. Bin ich auch sehr von AI enttäuscht worden. Da haben wir nämlich mal so diese Autotranskriptfunktion, sondern die Zusammenfassungsfunktion von Zoom mitlaufen lassen. Und da konnte man nichts einstellen. Also man konnte es halt aktivieren und nicht. Und das hat dann aber leider halt ein Ergebnisprotokoll geschrieben und halt auch selbstständig die Inhalte zusammengruppiert, so wie die AI von Zoom der Meinung war, dass das sinnvoll ist. Das ist aber überhaupt nicht hilfreich, wenn man ein Verlaufsprotokoll daraus schreiben möchte. Mhm. Und es ein bisschen darum geht, wer hat wann was gesagt, weil das war aus dieser Zusammenfassung nicht mehr herauslesbar.
Das ist total spannend. Ich merke, da zieht es mich gerade hin, weiter nachzufragen, aber es würde uns vielleicht von unserem Thema abbringen. Und das, was du vorher gesagt hast, bringt uns aber viel, ja. Was du gerade erzählt hast, bringt uns viel dichter zu unserem Thema.
Bleiben wir da. Vielleicht kann ich nachher das andere Beispiel auch wieder anbringen. Halt's nicht für ausgeschlossen.
Wir haben uns für heute ein Text vorgenommen und wollen den so ein bisschen übertragen. Wir wollen über den Text von Anne Beaufort sprechen und ich habe den allerdings auf Deutsch gelesen aus dem Buch Schreiben. Hast du den im Original gelesen eigentlich oder auf Deutsch?
Nee, ich habe ja auch das deutsche Buch her. Ich habe ihn auch auf Deutsch gelesen.
Also, wie Schreibende sich an neue Schreibsituationen anpassen. Und Anne Beaufort schreibt ja über eine Studie, die sie durchgeführt hat. Und da geht's genau um berufliches Schreiben. Deswegen dachte ich, eigentlich passt es total gut zu diesen Protokolle schreiben und den langweiligen Schreibaufgaben. Oder eintönigen. Was halt schon dazugehört, finde ich, zum beruflichen Schreiben.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Spannend finde ich tatsächlich, also wir wollen das ja auf das Schreiben mit KI anwenden, aber ich dachte gerade nochmal irgendwie, finde ich spannend, dass genau solche Sachen, was du gerade gesagt hast, ne, die eintönigen Sachen, die wir nicht machen wollen, wäre ja die Idee, die jetzt an KI abzugeben. Warum geht es nicht?
Wie, warum geht das nicht?
Ja.
Ach so, du meinst, warum wir das nicht machen? Ja.
Ja, genau, das ist so ein bisschen so, Ich weiß, man keine Warum-Fragen stellen, aber es ist so.
Ja, man kann ja mindestens mal festhalten, dass es technisch offensichtlich noch nicht gut genug funktioniert. Zumindest, das war ja so, das, was wir da gemacht haben mit diesem, wir nutzen jetzt mal die Protokollfunktion. Es war so ein größeres Meeting. Es war genau der Versuch zu sagen, hey, vielleicht ist die Technik ja so weit, dass es uns zu unserer Zufriedenheit das Protokollschreiben abnimmt. Und die Technik hat ja etwas erfüllt. Also sie hat ja ein Protokoll geschrieben. es war halt nur nicht zu unserer Zufriedenheit. Also quasi Anspruch und Verwirklichung passen in diesem Fall noch nicht zusammen. Und ich glaube, das ist halt bei vielen dieser unangenehmen Aufgaben so. Weiß ich nicht. Ich glaube auch noch nicht, dass es eine AI gibt, die einem automatisiert die Steuer macht. Oder es gibt bereits natürlich AI-Tools, die genau das behaupten und versprechen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht, wie viele Leute so einer Software schon vertrauen. Ich würde es noch nicht.
Ich auch nicht.
Ja. Und deshalb, vielleicht ist das irgendwie so einer der Gründe, warum momentan so viel so, keine Ahnung,
aber
erst
vielleicht
einmal.
Vielleicht sind wir auch anders. Vielleicht gibt es auch Leute, die.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan halt zuerst einmal dieser ganze künstlerisch-kreative Sektor hauptsächlich betroffen ist, weil da einfach super viele Leute sagen, naja gut, kriege ich selbst halt auf gar keinen Fall besser hin. Deshalb reicht mir das AI-erstellte Bild, das ich hier gerade generiert habe, oder der AI-erstellte Text. Der ist dann scheiße. Also der ist, also gerade bei Bildern finde ich, absoluter Slop. Also so dieses AI-Slop-Zeug, ich kann es nicht mehr sehen. Ich hasse es. Und ich bin da komplett auf der Schiene von halt auch Artists, die halt sagen, ey, das ist wirklich, wenn ihr euch damit zufrieden geben wollt, dann habt ihr es vielleicht auch nicht besser verdient. Wenn euch das wirklich lieber ist, als irgendwie Künstler zu bezahlen, nicht gerade hohe Summen zu bezahlen, um euch was Besseres anzufertigen, dann habt ihr vielleicht auch das verdient, was ihr da bekommt. Und ich glaube, bei so vielen dieser Alltagsdinge sind wir halt ausgebildeter, die zu tun. Also bei einem Protokoll kann ich halt feststellen, so, ja, nee, das genügt nicht meinen Anforderungen von Textsortenwissen her, und ich kann es besser. So, dann muss ich die Arbeit halt noch investieren. Und weiß ich nicht, beim Schreiben eines kurzen Textes oder so denken halt wahrscheinlich mehr Leute, ja, okay, passt doch so. Und kann ich vielleicht auch nicht besser. Weiß nicht.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen,
ja,
und einmal kurz zusammenfassen, worum geht es eigentlich in diesem Text von
Ende. Genau, und vielleicht auch, warum haben wir uns eigentlich genau entschieden, den jetzt noch mal vorzunehmen. Ja, genau, ich kann gerne mal kurz zusammenfassen. Also, und das ist ein Text, der wurde 2005 geschrieben, inzwischen also auch schon 20-jähriges Jubiläum. Die deutsche Übersetzung ist von 2014. Und Anne Beaufort verweist darauf auf eine Studie von ihr, die sie 6 Jahre früher wiederum, also 1999 schon gestartet hat. Die Studie heißt Writing in the Real World, Making the Transition from School to Work. Und jetzt in diesem neuen Text, also Adapting to New Writing Situations oder wie Schreibende sich an neue Schreibsituationen anpassen, hat sie 4 Probanden und Probandinnen begleitet, wie diese von Higher Education in Berufsfelder wechseln, und hat diese 1 Jahr lang begleitet. Und hat dann untersucht durch Interviews und auch durch Textproben, wie diese Schreibenden sich auf ihre neuen beruflichen Kontexte anpassen oder auch wie sie strugglen, sich diesen neuen beruflichen Kontexten anzupassen, im Sinne des Schreibens. Und daraus, aus diesen Erfahrungen, hat sie ein Modell entwickelt. Ein Modell, das 5 Kategorisieren oder 5 Wissensdomänen, so ist es im Deutschen, 5 Wissensdomänen definiert, die erfahrene Schreiber benötigen, um gute Texte produzieren zu können. Und diese 5 Domänen sind das Wissen über die Diskursgemeinschaft. Das ist so ein bisschen ein übergeordneter Punkt, der all diesen Dingen, also der in alle anderen Dinge einfließt, besonders in das Textsortenwissen, weil man wissen muss, was die Diskursgemeinschaft haben möchte von den Texten, aber auch in das inhaltliche Wissen, also man muss wissen, worüber man schreibt, man muss eine Ahnung davon haben, in das rhetorische Wissen, die Moves, die man halt in diesen Texten macht, die üblichen rhetorischen Kniffe und zuletzt das Schreibprozesswissen, also das Wissen darüber, wie man arbeiten muss, um möglichst effizienten, guten Text zu produzieren. Das sind die 5 Domänen, die sie aufmacht. Das mal so als Zusammenfassung von Beaufort.
Ja, gewählt haben wir den Text aus meiner Perspektive oder aus meiner Erinnerung, weil wir gesagt haben, Schreiben mit KI ist eine neue Schreibsituation. Erinnere ich das richtig? Siehst du das auch so?
Haben
wir
ja, ja, definitiv.
Und beim Lesen habe ich gedacht, nochmal eine andere Dimension, Was macht denn Schreiben mit KI in neuen Schreib- oder für neue Schreibsituationen?
Mhm, genau.
Also, das ist nochmal eine andere Dimension, ne?
Genau, ja, ja. Also genau, ich glaube, das war so ein bisschen die Frage, die wir uns, als wir gesagt haben, wir werden darüber nochmal sprechen. Ich glaube, es war so dieses Zweigeteilte, dass wir einmal sagten, was macht KI mit den Wissensdomänen und auch mit dem Prozess, den Beaufort überhaupt schon beschreibt, weil sie auch sagt, also das ist quasi auch eine Erkenntnis ihrer Studie, dass natürlich diese 5 Wissensdomänen nicht da sind, wenn Schreibende neu in einen neuen Schreibkontext einschreiben, in einen professionellen Schreibkontext. Die kommen zwar gut ausgebildet in gewissen Bereichen von irgendwie dem College oder der Highschool, aber die haben halt noch keine Berufserfahrung. Und da ist dann halt die erste Erfahrung, ändert KI diesen Übergangsprozess, verbessert KI das, verschlechtert KI das, sorgt KI dafür, dass man das vielleicht an manchen Stellen gar nicht mehr macht, beschleunigt es oder verlangsamt es etwas. Weil bevor im Text sagt, das braucht Zeit, das kostet Zeit. Sie argumentiert dann mit Lave und Wenger, da haben wir auch schon mal hier im Podcast definitiv über quasi legitimate peripheral participation. Oder, warte, sie haben es doch im Text auch auf Deutsch übersetzt, ne? Genau, legitime periphere Partizipation. Diese Communities of Practice, in die man halt eingebunden werden muss. Und das ist halt ein Prozess, der Zeit kostet. Das passiert nicht über Nacht. Die Frage ist, könnte es mit KI vielleicht doch über Nacht passieren? Und ich glaube, die zweite interessante Frage ist, kommt eventuell eine komplett neue Wissensdomäne hinzu in dieses Modell? Oder lässt sich KI so ein bisschen einschreiben in die bereits bestehenden Wissensdomänen ihres Modells?
Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob Schreiben mit KI, und ich weiß, es gibt da ja viele Studien zu schon, die ich aber nicht ausreichend kenne. Deswegen stelle ich jetzt die Frage hier trotzdem. Braucht es auch eine Überarbeitung eines kognitiven Schreibmodells aufgrund von Schreiben mit KI oder Durchschreiben mit KI? Also passieren da ganz andere Ebenen nochmal? Nämlich, oder sind es dieselben Ebenen, aber andere Prozesse? Also beispielsweise die Frage, die ich ja auch schon häufiger hier thematisiert habe, ja, ich kann KI nutzen, bedeutet die Nutzung von KI, dass ich automatisch bessere Ergebnisse abgeben oder einreichen oder schaffen sollte, weil ich ja Hilfe durch Technik habe und deswegen vielleicht eben schon von Anfang an annehme und auch mein Außen von annimmt, oder ich denke, dass mein Außen annimmt, dass ich ja diesen Prozess des Lernens gar nicht durchlaufen muss, weil ich ja die Möglichkeit habe, die Technik zu nutzen. Und dann noch die Ebene des, darf ich das nutzen oder darf ich das nicht nutzen? Will ich das nutzen? Muss ich das nutzen?
Mhm. Und das ist, ich glaube, gerade das Letzte ist ja auch in beruflichen Kontexten auch nochmal eine Frage. Genau, also genau wie du sagst, will oder muss, also allein diese Frage von, gibt es da irgendwas Vorgeschriebenes? Es ist ja inzwischen wirklich so, dass viele Unternehmen, gerade größere Unternehmen, ja auch ihre eigenen KI-Tools bestellen, teilweise sogar in-house programmieren. Ich glaube, hier in Deutschland wäre SAP ein ganz populäres Beispiel, die quasi ihre eigene KI jetzt bauen. Mhm. Das wäre so ein Fall von müssen und genau wollen. Und da hängt es dann auch viel zusammen mit, machen das andere Leute. Also auch hier wieder die Frage nach den Communities of Practice. In welche Community kommst du eigentlich rein und gehört zu dieser Community of Practice und zur Partizipation in dieser Community tatsächlich halt auch, dass du diese Tools benutzen musst? Oder kannst du dich dem auch verweigern und sperren und sagen, nee, ich würde das lieber oldschool machen in dem Fall?
Ja. Nein, also ich habe mich jetzt auch, als ich dir zugehört habe, nochmal gefragt, welche Rolle spielt denn diese Randhandlung, also das, was du gesagt hast, die legitime periphere Partizipation? Also das, was ich gesagt habe, gibt es eigentlich die Annahme, dass es noch die Prozesshaftigkeit gibt, oder gibt es schon die Idee davon, dass wir viel schneller das können müssen als vorher? Und das ist etwas, worüber wir vorher jetzt off record schon mal gesprochen haben, dass oft Einarbeitungsprozesse total von der Community of Practice, also von dem bestehenden Konstrukt in das neue Mitarbeitende reinkommen, das total unterschätzt wird, Einarbeitungsprozesse. Und ich glaube auch von Leuten, die da oft reinkommen. Und ich glaube, dass eigentlich Einarbeitungsprozesse bestimmt 6 bis 12 Monate dauern eigentlich, bis du wirklich verstanden hast, was da passiert, warum das passiert, wie das passiert. Und bis du auch Fragen stellen zu können, braucht ein Wissen darüber, was da passiert.
Ja.
Und ich frage mich, ob wir noch weniger Verständnis von Prozesshaftigkeit haben. Mhm. Ohne, also ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir so Technik negativ, wie heißt das? Sprechen.
Ja, ja.
Darum geht es also, mir gar nicht.
Mhm, so wieder nicht. Technik-Pessimismus.
Weißt du, dass wir früher die waren, die immer gesagt haben, ey, Technik richtig cool und so und mach das mal und
ja, ja, klar, aber ich glaube gerade in diesem
technik-pessimistischen Podcast.
Ja, ich glaube nicht nur, aber so ein bisschen, es gibt halt einfach momentan super viele begründete Fälle, auf die man gucken muss, wo man einfach feststellen muss, naja, also so ist jetzt erstmal noch keine Verbesserung. Ich glaube aber, vieles davon ist die Umbruchsphase. Aber also mal konkret so Szenarien durchgedacht. Es kann ja auch eine Form von legitimer peripherer Partizipation sein, wenn du beigebracht bekommst, wie du KI nutzt. Auch das kann ja ein Onboarding sein und auch das kann ja eine Akkulturation in die Schreibtechniken und die Arbeitstechniken eines neuen Textfeldes sein. Du kommst rein und andere Leute zeigen dir, wie du die KI benutzt, wie du gute Prompts schreibst, wie du die KI überhaupt verwenden musst, was du damit machen kannst, was du damit nicht machen kannst. Auch das kann ja alles gutes Onboarding und gutes Einbinden in die Community of Practice sein. Und auch damit kann man Erfahrungen machen. Erste Prompts funktionieren nicht so gut, dann passt man sie an und so weiter. Also mit anderen Worten, das könnte in so einer idealen Welt alles ziemlich 1:1 ersetzt werden, nur die Ebene der Technik ändert sich. Also so das, was wir lernen und das, womit wir Erfahrung gewinnen müssen, verändert sich. Ich sehe aber auch die realistische Befürchtung, dass quasi halt sehr, sehr viel da vorausgesetzt wird und dass halt KI ja diese Verheißung von, das muss man gar nicht lernen, das macht das ja alles selbst macht. Und dass dadurch genau diese Prozesse verloren gehen, die aber jetzt vielleicht einfach schon nicht besonders gut sind. Auch da haben wir im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen uns Beispiele gegenseitig gegeben, wo man ja sagt, es ist ja jetzt längst nicht so, dass man irgendwo reinkommt und dann gesagt wird, so, du hast jetzt erstmal ganz viel Zeit, dich an die neuen Textkonventionen zu gewöhnen. Und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Und du wirst da ganz engmaschig begleitet. Das wäre ja utopisch zu sagen, das ist momentan der Fall oder das war vor KI der Fall und jetzt ist es nicht mehr der Fall. Dass sich dieser Prozess aber beschleunigt, dass man dann maximal irgendeinen KI-Tutor an die Hand gegeben bekommt und dann gesagt wird so, ja, hier, mach das mal alles, aber ist ja alles selbsterklärend und dann ist eigentlich die Erwartung, dass man eine Woche später schon perfekte Texte produzieren lässt, mit Hilfe der KI oder halt wie auch immer schreibt. Das Risiko sehe ich total. Und damit würde sehr, sehr viel verloren gehen von dem, was Beaufort auch beschreibt in ihrem Text.
Mhm. Was würdest du denn sagen mit unserer ersten Frage, inwiefern ist jetzt dieser Text von Anne Beaufort übertragbar auf sich eingrooven in das Schreiben mit KI? Also in Schreiben mit KI als neue Schreibsituation.
Ich finde die noch relativ übertragbar tatsächlich, weil wie gesagt, also ich würde wirklich genau das, was ich eben meinte mit dem, eigentlich ändert sich die Technik, die Kultur dahinter muss sich nicht unbedingt ändern. Das würde ich jetzt quasi erstmal so als das Ideal ansehen. Und ich kenne viele Beispiele, wo das passiert. Also zum Beispiel bei uns, also so wenn man mal guckt, wie viele Weiterbildungs- und Workshops-Angebote und Selbstlernangebote zu Umgang mit KI-Tools in den letzten Jahren allein im Bildungssektor gekommen sind. Sowohl für die Leute, die arbeiten im Bildungssektor, als auch für die Leute, die unterrichtet werden im Bildungssektor. Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studentinnen und so weiter. Erwachsene, die Weiterbildung machen. Es ist ja nicht so, dass erwartet wird, dass das alle von vornherein automatisch verstehen. Und ich muss sagen, mir fehlt komplett die Erfahrung. Ich kann nicht sagen, wie das in einem börsennotierten Großunternehmen ist. Ich habe keine Einblicke in irgendwie hier Stuttgart Mercedes oder Bosch oder irgendwie sowas in der Art. Ich kenne einen Freund, der bei Porsche arbeitet hier in der Gegend. Den könnte ich mal fragen, aber der macht generell schon sehr viel mit Technik, weil der der ist halt Ingenieur, der hat mit Schreiben jetzt auch gar nicht so viel am Hut. Also keine Ahnung, wie da die Implementierungen sind. Aber ich würde mal vermuten, dass auch die halt so Trainings dafür haben. Und damit ist ja das, was Beaufort schreibt, eigentlich immer noch gegeben. Also, dass man in diesen Kompetenzbereichen, dass in jedem dieser Kompetenzbereiche Erfahrung ausbilden muss. Nur halt KI gestützt. Aber die verschwinden ja nicht.
Aber sie schreibt ja auch, dass ziemlich viel Kompetenz und Wissen dadurch aufgebaut wird. Also diese ProbandInnen, die sie hatte, haben ja viel gelernt über implizites Lernen. Also die haben beobachtet und geschaut, wie andere das machen in ihrem Unternehmen und dadurch das ausgebildet. Und sie bringt auch ein Beispiel, in dem sie sagt, okay, diese ProbandInnen waren gut darin, nicht ausgesprochene Sachen zu erkennen, wie Wissen vermittelt wird, wie sozusagen Menschen auf Texte reagieren. Und es gab auch eine Person, die jetzt nicht Teil ihrer Studie war, aber die das nicht gut erkennen konnte, diese unausgesprochenen Signale, und die wurde dann gekündigt. Und das, wenn du jetzt sagst, es hat sich nichts verändert, würde das jetzt aus meiner Perspektive bedeuten, dass es immer noch darum geht, dass sich Menschen alles alleine aneignen müssen und es eigentlich nicht, also weißt du, das schwingt ja bei ihr mit. Es gibt keinen guten Transfer und es könnte aber einen guten Transfer geben. Das ist ja auch das, was sie am Ende schreibt, mit dem, ja, wenn ich schon alleine der Prozessbegriff hat etwas verändert und es hat etwas für sie verändert. Also nachdem sie ein Jahr beobachtet hat, gab es ja irgendwie dann doch noch eine Schulung, ne? Irgendwie so war das doch.
Ja, genau.
Dass sie da diesen Prozessbegriff eingebracht hat, dass sie da auch das Tool des Reflektierens über das Schreiben, dass schon das die weitergebracht hat. Und das würde jetzt bedeuten, aus meiner Perspektive, dass es immer noch darum geht, dass wir den Prozessbegriff einbringen dürfen und dass eventuell um nicht nur ein Reflektieren des Schreibhandelns geht, sondern es geht um ein Reflektieren der Nutzung von digitalen Tools oder ich glaube auch, dass tatsächlich der Begriff Digitalisierung wieder sehr aktuell geworden ist. Durch KI. Wir dachten irgendwie, wir wären schon bei Digitalität, aber irgendwie sind wir das doch nicht, glaube ich. Und es geht doch um Digitalisierung und dass genau diese Prozesshaftigkeit der Digitalisierung und der permanenten Reflexion, wo wir selber damit stehen, ein Tool des Lernens sein könnte.
Ich denke, beides ist mit drin. Also so das, was du auch sagst, was bei Beaufort angelegt ist, also auch eben genau, dass diese Transferprozesse nicht gut funktionieren, weil sie nicht gut angeleitet sind, das wird ja weiterhin passieren. Also das ist ja so die Realität. So dieses, du kommst in neue Berufsfelder rein und du kriegst nicht angemessen genug, gut genug vermittelt, wie du jetzt zu schreiben hast. Das heißt, diese ganzen metakognitiven Fähigkeiten, auf die Beaufort auch eingeht, sind nötig. Dieses schnell passiv lernen, durch Beobachten lernen, Fehler machen, aber diese auch möglichst schnell abstellen. Und genau, und eigentlich verschiebt sich die Technikebene. Also, dass man jetzt halt schnell lernen muss, die KI zu bedienen. Schnell lernen muss, gute Prompts zu schreiben, die gute Texte hervorbringen. Eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Möglichkeiten für dieses passive Lernen abnehmen, weil quasi, wenn mehr Prozesse automatisiert werden, kann man den Leuten auch nicht mehr so gut in den Produktionsprozess reingucken. Also diese ganze Wissensdomäne des Schreibprozesses verschwindet, weil sie halt substituiert wird durch, ich schreibe halt einen Prompt irgendwo rein und dann passiert was und dann kommt ein Text raus. Das ist meiner Meinung nach nicht das Gleiche, wie zum Beispiel jemandem zuzusehen, wie ein Text mehrstufig geschrieben, redigiert, editiert wird und irgendwie eine Chance zu bekommen, das selbst zu machen. Also dieses Meta-Reflektieren, das könnte verschwinden. Ich hatte mir da ein Zitat bei Beaufort rausgeschrieben, wo sie genau auf die Wichtigkeit davon eingeht. Das kommt auf, das relativ am Anfang, das kommt auf Seite 155 des deutschen Textes. Also das ist ein Sammelband, deshalb das ist nicht Seite 155 des Beaufort-Textes, das ist Seite 3 oder so. Da schreibt sie. Ein Ergebnis meiner einjährigen Studie über die vier Schreibenden am Arbeitsplatz war, dass ihre früheren Erfolge beim Schreiben an der Hochschule nur eine Basis darstellen, ihnen aber die kontextspezifischen Kompetenzen fehlten, die nötig waren, um die Schreibaufgaben am Arbeitsplatz erfolgreich zu bewältigen. So, das ist der erste und jetzt der wichtige Satz. Außerdem besaß keiner von ihnen ein ausgeprägtes Metabewusstsein über den Lernprozess, der beim Erwerb neuer Schreibkompetenzen stattfindet. Hier sehe ich ein ganz, ganz großes Risiko. Dieses jetzt schon nicht sonderlich stark ausgeprägte Metabewusstsein, also dass man halt sagt, okay, man muss den Schreibprozess erlernen, man kann nicht einfach nur das eine richtige Schreiben erlernen, das, was wir hier auch immer wieder besprechen, dass das noch mehr schwinden wird, sowohl von der Seite der Leute, die schon in der Community of Practice drin sind, wenn man selbst am Rand steht und frisch rein möchte, dass da halt immer mehr Bewusstsein dafür verloren geht, wie komplex das ist, wie lange es dauern kann und so weiter. Und dass man das auch nicht mehr hat, wenn man in die Community reinkommt, wenn man es gewöhnt ist irgendwann. Und das wird nicht mehr lange dauern, noch ein paar wenige Jahrgänge und Generationen, dann werden die Leute gewöhnt sein, Dinge mit KI zu erledigen. Das geht dann halt verloren. Also dieses Gefühl für Schreiben ist beschwerlich, das rutscht dann noch weiter weg oder es wird immer unverständlicher. Also es wird unverständlicher, warum vielleicht ein Textprodukt nicht den Anforderungen einer Wissenscommunity oder einer Community of Practice entspricht, weil dieses Ding von Texte sind Arbeit und Texte müssen geschliffen werden immer unverständlicher wird und immer weiter wegrutscht, je mehr KI wir benutzen und je mehr wir automatisieren.
Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir da richtig folge gerade.
Ja,
also,
gut möglich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, dass irgendwie habe ich bei dir rausgehört, dass Menschen, die, also zukünftige Generationen, die jetzt gewöhnter sind an KI, als wir das sind, und dass die kein Verständnis mehr haben dafür, dass Schreiben schwer ist. Und dann habe ich gehört, sowas wie Schreiben muss schwer sein, damit es ein guter Text wird.
Nee, nicht schwer, aber halt, also in ganz vielen Prozessen und in ganz vielen Berufskontexten ist Schreiben langwierig und komplex. Nicht unbedingt schwer, aber so auch gute professionelle Schreiberinnen schreiben Texte ja selten ohne Überarbeitungsbedarf und ohne einfach aus der Hüfte raus, dass man sagt, ja, eigentlich schreibe ich da eine Version runter. Klar, für bei sehr, sehr hoher Textexpertise und sehr hoher Kompetenz und Textsortenwissen, also wenn alle Wissensdomänen sehr, sehr stark ausgeprägt sind, dann kann Schreiben auch sehr schnell von der Hand gehen. Aber gerade weil es ja so komplex ist, ist es halt so mit vielen Überarbeitungsprozessen und vielen verschiedenen Schritten verbunden. Und diese Schritte automatisieren wir durch KI-Nutzung halt immer mehr weg. Wir beschleunigen sie und einige der Schritte verschwinden halt eventuell komplett.
Also, ja, aber was hat das damit zu tun, dass der Text nicht genügt? Kann ich nicht trotzdem auch das schaffen, einen ausreichend guten Text für die Diskursgemeinschaft zu schreiben?
Vielleicht aber auch nicht. Also das ist so die Sache, wenn es nicht ausreicht, sagen wir mal, man kommt total gewöhnt an die Nutzung von KI-Tools in eine neue Textgemeinschaft. Und das, was Beaufort beschreibt, ist ja eigentlich genau dieser Prozess von gut ausgebildete Menschen kommen aus irgendeiner Bildungsinstitution in ein Berufsfeld. Denken, hey, die wissen doch alles, die haben Schreiben gelernt, super. Und stellen dann fest, es reicht nicht, weil ihnen diverse Domänen fehlen. Zum Beispiel das Textsortenwissen, das inhaltliche Wissen für genau das, was sie jetzt schreiben, rhetorisches Wissen für die Moves und so weiter. Das passiert ja auch noch, wenn du KI hast. Also quasi so, dir fehlt ja vielleicht trotzdem inhaltliches Wissen und du hast noch keine Erfahrung in deinem Berufsfeld. Du kannst also nicht einschätzen, ob die Texte, die KI dir produzieren, gut sind oder schlecht sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das, was wir alle erleben, wenn wir in Arbeitskontexte einsteigen, wir am Anfang erstmal gesagt bekommen, ey, ja, schöner erster Versuch, aber das reicht noch nicht. Das muss besser werden, das hat folgende Konvention und so weiter. Die Resilienz dafür, und das ist genau das, warum ich das eben vorgelesen habe, mit dem das ausgeprägte Metabewusstsein über den Lernprozess, wovon dem Beaufort schon 2005 schreibt, dass das fehlt, könnte im schlimmsten Fall noch stärker fehlen dadurch. Mhm. Weil quasi Leute es überhaupt nicht mehr gewöhnt sind, dass Texte halt mehrfach überarbeitet werden müssen, weil man halt sagt, okay, also so diese technische Dystopie wäre, Leute können nur noch einen Prompt schreiben und dann das Ergebnis dessen, was da rauskommt, halt verwenden oder noch einmal von der KI überarbeiten lassen. Und wenn das nicht den Anforderungen...
Utopie einbringen vielleicht oder zumindest keine Dystopie. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Überarbeiten von Texten viel normaler wird, als es jemals war. Weil wir vielen Menschen und gerade Studierenden, wenn du gesagt hast, und ja, auch ich als Studierende, wenn du mir gesagt hast, Texte müssen überarbeitet werden und überarbeiten braucht genauso viel Zeit wie Rohtexten und wie Planen, dann habe ich das zumindest nicht also angewendet, vielleicht immer. Und jetzt mit KI ist es aber klar, dass du promptest und immer wieder neu promptest und dann einen Text hast und den überarbeiten musst. So. Und eine Möglichkeit ist, dass dieses Überarbeiten viel normaler wird, als es war, ohne KI. Ganz davon ab natürlich, sie schreibt ja auch in dem Text gibt es diesen Absatz, wo über Lehrende, die Schreibaufgaben mit ihren Studierenden machen, ich liebe die Formulierung einfach so sehr, dass die Studierenden das angepasst haben auf ihre eigenen Bedürfnisse und nicht die Studie so gemacht haben, wie die Professorin sich das überlegt hat, sondern in möglichst kurzer Zeit einen Text für eine möglichst gute Note zu produzieren, war halt die Anforderung der Studierenden und die Anforderung der Professorin war, dass sie möglichst viel lernen und das passte halt nicht zusammen und die Studierenden haben das eben auf ihre Anforderungen adaptiert, die Lernaufgabe. Ja. Und das war halt schon immer so.
Ja, vor allem, muss man aber dazu sagen, ganz hart, das, was Beaufort beschreibt, sie betrügen. Also das Adaptieren auf ihre Anforderungen geht einher mit Fälschen von Forschungsnotizen, was war es, irgendwie Fake Interviews und so. Ist ganz spannend, weil wir da eigentlich, also das, was sie hier beschreibt, ist eine komplett analoge Variante von dieser KI-Kritik von heute mit irgendwie halluzinierte Quellen und und so. Mhm, ja, also taucht also hier eigentlich auch auf. Das gab es schon immer. Ja, genau. Ne? Mhm, ja.
Da glaube ich auch nicht, dass es sich verändert. Es wird immer Menschen geben, die total akribisch arbeiten und es wird immer Menschen geben, die den schnellen und einfachen Weg wählen. Immer. Mich interessiert noch ein anderer Bogen, den ich ganz am Anfang mal aufgemacht habe. Das ist der Bogen nämlich... Oh nee, warte, ich muss meinen Kopf kurz sortieren. Ich wollte gerade eigentlich eintauchen in dieses, kann KI auch nützlich sein für diesen Transformationsprozess von... Also für diesen Übergang in eine neue Textproduktionssituation. Also in das, was sie jetzt schreibt, von Uni in Arbeit beispielsweise. Oder auch, egal, tatsächlich, wenn du in eine neue Arbeit einsteigst, also in eine neue Community of Practice, in der du vorher noch nicht warst. So, das war eigentlich gerade der Bogen, den ich machen wollte. Und gleichzeitig dachte ich dann, ich wollte aber eigentlich noch was sagen zu diesem Wissen über die Diskursgemeinschaft, weil ich könnte mir vorstellen, dass Schreiben mit KI und in einer Welt, in der KI nun mal jetzt normal ist, das Wissen über die Diskursgemeinschaft nochmal eine andere Relevanz hat vielleicht oder eine andere, wie heißt denn das? Es gibt das Wort nicht, was in meinem Kopf ist, und mein Kopf kommt gerade nicht auf das Wort, was es gibt. Ich wollte gerade sowas sagen, wie Heiklizität, und das gibt's halt nicht. Schwierigkeit oder so.
Ja, also,
weil es kann ja sein, dass du irgendwo einsteigst und genau das, worüber wir schon oft gesprochen haben, darf ich KollegInnen fragen in einem neuen Team, ob sie KI nutzen? Ist es klar, dass die KI nutzen? Ist es Menschen, die andere Menschen einarbeiten? Denken die, an der Uni haben die die ganze Zeit KI genutzt, dann werden sie das hier auch tun. Und ohne das hier wird es adäquat thematisiert. Also gehört jetzt zu Wissen über Diskursgemeinschaft auch das Wissen darüber, inwiefern das anerkannt oder eben nicht anerkannt ist, Tools mit KI-Möglichkeiten zu nutzen? Oder ist es jetzt halt einfach da und wir müssen da gar nicht drüber sprechen? Mache ich da ein zu großes Fass auf, was die ganze Zeit in meinem Kopf ist? Also worüber wir auch in der Fehlerfolge schon gesprochen haben. So.
Ja, ich glaube, das ist einmal der Punkt. Also genau dieses, also das ist aber auch, ich glaube, hier liegt ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, gerade halt durch dieses, man tritt ein in eine neue Community. Wir werden es in relativ kurzer Zeit so haben, dass junge Menschen von ihren jeweiligen Bildungsinstitutionen, sei es mit dem Schulabschluss oder mit dem Hochschulabschluss, in Berufswelten eintreten und halt auf einem komplett anderen technischen Level gelernt haben, schreiben lernen haben, aber auch lernen gelernt haben, als die Menschen, die bereits in dieser Community of Practice sitzen und arbeiten. Das wird eine ähnliche, also das wird quasi einen ähnlichen, so eine technische Disruptivität haben, wie zu dem Zeitpunkt, als quasi unsere Generation völlig selbstverständlich halt mit PCs aufgewachsen ist und mit dem Internet aufgewachsen ist und dann aber halt so Menschen von uns in den Nullerjahren und so in noch sehr, sehr undigitalisierte Berufswelten eingetreten sind. Und wir uns dann fragen mussten, wie funktioniert ein Fax und was sind Laufzettel und was soll die ganze Scheiße eigentlich? Und warum ist hier nichts digital und automatisiert? Das wird auf jeden Fall einen Clash geben. Also so, das ist und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie produktiv Arbeitswelten und Unternehmen lernen, damit umzugehen oder nicht. Gibt es ein gutes Onboarding? Kann man diese Fragen, die du gerade gestellt hast, offen formulieren oder nicht? Oder ist es Geheimwissen? Findet man Konsens darüber oder nicht? Meine Frage wäre, du hast ja gemeint, so das ändert dann ja auch so ein bisschen, also so Textsortenwissen, das ändert dann sicherlich auch rhetorisches und Schreibprozesswissen. Würdest du sagen, dass das in deiner Vorstellung so, also oder dass das Wissen der Diskursgemeinschaft vor allem, dass das eine geringere Rolle spielen wird oder eine noch wichtigere Rolle? Also du meinst, es wird heikler. Aber naja, im Sinne
wichtiger.
Von wichtiger.
Also größer. Okay. Es ist ja in ihrem Modell schon der größte Bereich.
Ja.
Und mit diesen Unsicherheiten, die ich gerade geschrieben habe, wenn die in Köpfen von Menschen ist, tatsächlich, und nicht nur in meinem, dann wird es noch größer. Und das ist, hier haben wir auf einmal ein Bedürfnis, diese vier emotionalen Grundbedürfnisse und das Gefühl Scham, was auf einmal da rein smasht, so richtig. Weil du auf einmal auch diese Generationenfrage, ne, die du gerade auch angetickt hast schon mal, die wir schon hatten mit diesem Digitalisierungsthema. Und jetzt irgendwie eben mit diesem Digitalisierung 2.0 Thema. Also, wo ist das, weißt du, wenn jetzt Menschen, die schon seit 30 Jahren in dem Beruf sind und das wirklich gut können und ein tiefes Wissen darüber haben, was sie da tun, und jetzt kommt eine neue Generation von der Uni, die aber ein viel tieferes Technikwissen eventuell hat, oder die Generation, die da seit 30 Jahren arbeitet, die Menschen, nehmen einfach an, dass neue KollegInnen ein total tiefes Technikwissen haben, alles ganz einfach mit KI machen und dann so eine Grundbeschämung haben und dadurch aber internes Wissen nicht vernünftig weitergeben. Was nämlich passiert, wenn du Scham in Informationen hast, ist eine Domäne, wie wird eigentlich Wissen in Organisationen weitergegeben? Und wenn die jetzt davon ausgehen, dass die sich ja alles ganz easy peasy mit KI aneignen, diese jungen Menschen, dann könnte das sein, dass wir auf einmal eine ganz neue Schamdimension in Organisationen haben.
Ja, also eigentlich das, was wir mit so den Digital Natives vor 2 Jahrzehnten schon hatten, die es damals halt nicht gab und die es immer noch nicht in dem Sinne gibt, wie das manche Menschen verstehen, nämlich so im Sinne von.
Es gibt ja jetzt diesen neuen Begriff der AI Natives.
Ja, genau. Das wäre jetzt genau das Ding von, das ist jetzt der nächste Schritt. AI Natives. Und genauso wenig wie Digital Natives, so, also man wird ja nicht mit dem Smartphone geboren. Und das so, nur weil man halt in einen bestimmten Technikstandard hineingeboren wird, heißt das ja nicht, dass man sich diesen Technikstandard auch aneignet. So. Weiß ich nicht.
Naja, vor allem heißt es ja nicht mal, dass du da reingeboren wirst. Also das ist jetzt auch diese krasse, also es gibt ja eine super große Digital Gap und diese Digital Gap, also das Wissen über digitale Technologien gab es schon vor KI. Und was ich gerade beobachte, vielleicht auch durch meine Perspektive, dadurch, dass ich in diesem Café Digital arbeite, ist, dass diese Digital Gap noch größer wird. Mit KI, das hat jetzt nichts durch KI zu tun, aber es gibt Menschen, die sich wahnsinnig damit auskennen und deswegen ganz viele Sachen noch besser können. Und es gibt Menschen, denen macht es Angst. Die haben Angst, sich damit zu beschäftigen. Oder die haben davon vielleicht irgendwie am Rande was gehört. Aber so, ich kenne immer noch Menschen, die das noch nie ausprobiert haben.
Ja. Ja.
Also. Und damit wird diese Gap einfach riesengroß. Und das macht was mit Gefühlen, das macht was mit Scham und Beschämung und damit mit Bedürfnissen. Und das ist unfassbar, was wir da eventuell in dieser Diskursgemeinschaft, in einem Unternehmen haben und was das dann wiederum mit neuen Schreibprozessen und alten Schreibprozessen in Organisationen macht, finde ich hochspannend.
Ja.
Also machen könnte. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht denke ich mir
genau.
Alles nur aus.
Das ist ja, ich glaube, das ist ja, genau.
Das sind ja reine Theorien.
Exakt. Also ich glaube, das ist halt so das Ding von...
reine Theorien in Kombination mit meinem Wissen über Scham und Würde und über ein Buch von Christiane Lüschenheimer, das heißt Scham in Organisationen. Und es gibt so einen wunderbaren Schamtrichter, den sie zeigt, wo auch meine Sache mit dieser Wissensübergabe in Organisationen herkam und dem Generationenverständnis.
Ja. Ich glaube, was ich damit schon abzeichne, weil das ist halt genau, ich glaube, also vieles unserer Diskussion sieht man ja jetzt schon heute, ist halt so ein so und so könnte es sein, weil so, es zeichnen sich Dinge ab, aber es ist quasi noch nicht erkenntlich, wo es hingeht. Was ich finde, ich schon zeigt, was man feststellen kann, ist so der Text von Beaufort und dieses Nachdenken über eben genau den Eintritt in Communities of Practice für professionelles Schreiben, das ist nicht obsolet. Das geht nicht weg, nur weil es jetzt KI gibt. Es ändern sich die technischen Begebenheiten, aber es ist immer noch sehr, sehr aktuell. Es ist eventuell sogar aktueller, als wir quasi schon länger darüber nachgedacht haben, weil eben jetzt gerade so viele kulturelle und technische Umbrüche stattfinden, dass man wieder aktiver darüber nachdenkt. Also auch in Unternehmen aktiver darüber nachdenkt. So zum Beispiel mal so das Beispiel Weiterbildung und so. Wir werden jetzt im Herbst bei uns in der Uni quasi dezernatsintern, das hat nichts mit Studierenden oder mit Lehre zu tun, sondern wirklich nur auf Mitarbeiterebene, wird es mehrere KI-Cafés geben, so nachmittags Weiterbildungsveranstaltungen, teamintern, in größeren Teams, wo wirklich genau darüber anhand von Beispielen nachgedacht und gezeigt werden soll, wie kann uns KI konkret unseren Arbeitsalltag erleichtern? Wofür können wir das einsetzen? Für welche unsere Arbeitsbelange? Und da sind jetzt im Herbst erstmal so 3 Termine geplant, wo verschiedene Leute was vorstellen. Und sowas hatte ich, seit ich an der Uni Tübingen arbeite, noch nicht. Also das so, dass man mal wirklich so über Arbeitsprozesse nachgedacht hat und sich ausgetauscht hat darüber. Ja, man tauscht sich super viel über Inhalte aus und über Belange und Tagesaktuelles und so, aber dass man sich mal wirklich über Arbeitstechniken ausgetauscht hätte, das hatte ich noch nie. Und ich glaube auch in keinem meiner Jobs davor so richtig. Jetzt mal abseits von Peer-Tutoren, Ausbildung und konkreter Arbeit in Schreibzentren, weil das natürlich halt ein Ort ist, wo sowas eh reflektiert wird. Aber abseits davon, auf so höheren Ebenen.
Das ist also, genau, das ist, glaube ich, etwas, was für uns eh besonders ist, weil wir diese Schreibzentrumswelt kennenlernen durften, du darfst auch darin arbeiten, ist es etwas, was uns eventuell schon mal am relativ Anfang unseres Arbeitslebens eine relativ ideale Situation vorgestellt hat oder präsentiert hat. Es ist erlaubt und erwünscht, über Arbeitsprozesse zu reden und nachzudenken. Und dieses, ich finde, also es gibt so ein gleichzeitiges Dreieck über, was ist Nachhaltigkeit in Organisationen. Und Nachhaltigkeit in Organisationen besteht eben aus diesen 3 Bereichen, Soziales, Ökologie und Ökonomie. Und dass du das eben gleich mitdenken musst, ne? Wenn du kannst nicht an einer Seite im Unternehmen schrauben, weil wenn du in einem gleichseitigen Dreieck nur eine Seite veränderst, dann kippt es.
Ja.
Und das ist etwas, finde ich, was in Schreibzentren sehr gemacht wird. Also diese Idee von, ja, das Geld muss irgendwo herkommen, was ist auch ökologisches Arbeiten und wo ist diese soziale Komponente? Und zwar vor allem darüber, dass der Prozessbegriff über allem steht. Und das finde ich spannend. Ich habe mir auch noch mal in diesem Text von Beaufort zum inhaltlichen Wissen markiert. Das ist Seite 158. Ich muss einmal diese Brille abnehmen. Erst das inhaltliche Wissen gab ihr schließlich das Selbstvertrauen, auch auf der Aussageebene der Sprache zu arbeiten. Und sie schreibt an der Stelle darüber, dass diese Menschen, die sie beobachtet hat über das Jahr, Begriffe verstehen mussten. Und das ging nicht einfach so von heute auf morgen. Und das ging nicht einfach, es ist nicht einfach wie so ein Vokabeltraining, sondern du musst bestimmte Begriffe eines Diskurses durchdringen. Ja? Und das sind Begriffe, die kannst du auch nicht an der Uni lernen, weil an der Uni lernst du halt Uni-Begriffe, ne? Also in den Theorien. Und es gibt aber in jedem Unternehmen Begriffe, die halt zu dieser Community of Practice gehören. Und es gilt erstmal herauszufinden, welche sind es, und dann gilt es sie, und dann laut Beaufort gilt es halt auch darum, deren Geschichte zu verstehen. Und da habe ich mir aufgeschrieben einen Satz, den es gibt bei uns im Café Digital, gibt es so Bewerbungsschreiben mit KI als Kursangebot. Und dann gibt's immer so diesen einen Hack, wo denen gesagt wird, ja, und jetzt sag doch mal, sie sollen genau dieses anschreiben, auf dem Niveau B2 schreiben. Und das ist spannend, weil dann siehst du halt, wie der Text sich verändert und auf einmal wird der komplexer und die Sätze werden länger und so. Und ich habe mich aber beim Lesen gefragt, was passiert da? Also das wollte ich nur so als kleines Beispiel, ne, um mal zu gucken. Aber grundsätzlich spielt es noch eine Rolle? Muss ich noch Diskursbegriffe kennen und durchdringen, um sie zu benutzen? Was ist, wenn in einem Text, der jetzt KI generiert wird, Begriffe verwendet werden, die ich nicht kenne und durchdringe? Was passiert dann mit meinem Verhältnis zum Text vielleicht auch?
Also quasi auch hier wieder die Frage, siehst du da eine Gefahr, dass quasi dieses Durchdringen unterbunden wird oder dass es uns zu leicht gemacht wird, dass wir Dinge einfach gar nicht mehr durchdringen müssen? Oder siehst du andersrum eher sogar halt eine Möglichkeit, dass wir dabei besser unterstützt werden?
Wenn das nicht von KollegInnen wahrgenommen wird und erlaubt wird, dass du eventuell unsicher bist, dass du Begriffe noch nicht durchdringst, okay, dass dieses, dass du das noch nicht können kannst und auch nicht können musst alles, ja, dann sehe ich tatsächlich auch hier die Gefahr, nicht weil es besonders leicht ist, sondern wirklich, weil es eventuell noch schwerer wird, Textprodukte zu verfassen, weil du ein komisches Gefühl kriegst zu dem, was du da tust, weil du gar nicht verstehst, was du da schreibst.
Ja.
Also du musst KI benutzen, weil du überhaupt keine Zeit hast, das anders dir zu erarbeiten.
Ja. Ja.
Und dann sind da auf einmal Begriffe drin, ja, aber die hast du schon mal gehört, die passen da schon irgendwie rein oder auch nicht. Und du reichst es ein, ne? Und hast eventuell, möglicherweise könnte diese soziale Unsicherheit in Unternehmen steigen dadurch
oder sich verändern. Okay. Ja, das sehe ich auch als totales Risiko tatsächlich. Also wirklich als reales Risiko, dass man eben so auf beiden Ebenen, ne, oder zweigleisig, einmal eben durch die Automatisierung, dass es halt eben schwerer fällt, Sachen zu durchdringen, weil man Dinge automatisiert, und damit hat man genau wieder dieses Blackbox-Verfahren des Schreibens, dass wenn Prozesse automatisiert werden, dann versteht man sie einfach nicht so gut, als wenn man es selbst einmal mühsam, händisch komplett durchläuft. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass genau dieses Automatisieren erwartet wird und halt eben genau so, ja, man auch das Gefühl vermittelt bekommt, sei es explizit oder implizit, dass man keine Zeit hat, sich das alles selbst drauf zu schaffen und dass man keine Zeit hat, es alles zu durchdringen. Ja, Also
eine Chance sehe ich übrigens auch an der Stelle. Und zwar, wenn ich das Glück hatte, entweder neugierig zu sein, mir das selber angeeignet zu haben oder an der Hochschule oder wo auch immer schon Kurse und eine offene Gemeinschaft für KI zu haben, dass ich KI nutzen könnte als Mentor in diesem neuen Feld, in dem ich mich bewege und mir gemeinsam, also ne, wenn ich mich nicht traue, meine Unsicherheiten mit KollegInnen zu teilen, könnte ich aber diesen Mentor haben, der mich nicht verurteilen wird dafür, dass ich diese eine Abkürzung nicht kenne oder dass ich die Geschichte dieses Begriffes nicht weiß oder so.
Ja.
Und dass ich mich mit diesem Mentor austauschen könnte darüber, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich sicher werden könnte in diesem neuen Bereich, in dem ich mich bewege, eventuell auch als Mentor in der Diskursgemeinschaft. Ja.
Ja. Hm. Das ist so ein bisschen auch, also ist auch wieder eine Entwicklungsfrage, weil ich habe ja eben gerade selbst das Beispiel gebracht mit momentan habe ich das Gefühl, dass es super viele Weiterbildungsangebote gibt und so. Aber dann ist halt genau die Sache, ne? Was ist, wenn es die dann irgendwann nicht mehr gibt? Also was ist, wenn eine Selbstverständlichkeit etabliert wird und jetzt gesagt wird, so, jetzt müssen wir das aber alle können. So, dann gibt's die Leute in den Unternehmen, die das nie lernen wollten. Das Beispiel hast du gerade gebracht, also quasi auch Leute, die einfach mit anderen Routinen aufgewachsen sind und sagen, das traue ich mir jetzt nicht mehr zu, werden die irgendwann abgehängt. Aber dann auch die Leute, die halt eben das nicht so nativ aufgesaugt haben, wie das vielleicht manche denken. Und wenn es dann nicht mehr diese Transferphase oder Transformationsphase, die wir jetzt gerade zu haben scheinen, gibt, bei dem quasi allen zugestanden wird, dass man das jetzt nicht so gut verstehen kann und so. Was ist, wenn die wegfällt? Dann könnte es wirklich zu stärkeren Problemen, zu stärkeren Verwerfungen kommen.
Ja, also wenn das Moment. Wenn das wegfällt, wird es dann, ja, haben wir hoffentlich an anderen Stellen implementiert. Also das ist das Problem, ist wirklich, wenn das wegfällt, könnte diese Digital Gap weiter auseinandergehen. Das könnte was mit kulturellem Kapital zu tun haben. Es könnte etwas bedeuten dafür, dass Menschen eventuell deren Eltern, Herkunftsfamilie, Aufwachsfamilie nicht, gibt es digital, also es gibt natürlich nach Bourdieu nicht digitales Kapital, aber vielleicht bräuchte das diesen Begriff, weißt du?
Klar. Nein,
also, ne, was ist, wenn du das nicht mitbekommst, schon die Neugier von zu Hause und den Lernraum und so weiter, die Bildungsgesellschaft es dir aber auch nicht mitgibt, wirst du denn, macht dann die Gesellschaft dir das noch schwerer, das Leben?
Ja, genau. Auch hier wäre eigentlich fast die Lösung, digitales Kapital finde ich gut, finde ich auch total einleuchtend. Also so, natürlich, das ist heutzutage einfach eine super wichtige Ressource, die ja in verschiedenste Richtungen gehen kann. Digitales Kapital können Programmierkompetenzen sein, muss es aber nicht unbedingt. Es können auch Anwendungskompetenzen einfach nur für bereits existierende Software sein. Aber ja, ohne die kommt man nicht so weit.
Ist ja jetzt schon, wir haben relativ viele okaye Frontend-Nutzer, aber wie viele okaye Backend-Nutzer haben wir? Also
genau,
Menschen, die das Wissen mitbringen, zu verstehen. Und das muss ja gar kein, das müssen überhaupt keine Programmierkompetenzen sein, aber das zu verstehen, was passiert denn im Backend?
Ja, genau.
Ein bisschen. Nur
ohne
eine Idee davon zu haben. Ne?
Genau, ohne
das voll durchdringen.
Ja, genau. Man muss es nicht selbst programmieren können, aber man sollte irgendwie ein Verständnis dafür haben, was da geschieht. Genau. Ja. Die Antwort darauf wäre eigentlich, also so, man könnte ja fast sagen, so viele Unternehmen sollten vielleicht diesen Beaufort-Text mal lesen, vielleicht die Leute, die für Weiterbildung in Unternehmen verantwortlich sind, um zu verstehen, dass quasi eigentlich halt eben eine gute Akkulturation ins Unternehmen stattfinden muss, zwangsweise, und in die geforderten Skills. Das ist ja nicht nur Schreiben. Also so, das ist halt so,
ja.
Aber bei Schreiben wird's halt so oft nicht gemacht, ne? Also wenn ich mir vorstelle, so, ja, aber wenn du jetzt in einem technischen Job anfängst, dann kriegst du ja erstmal erklärt, wie die Maschinen funktionieren. Da würde sich ja niemand hinstellen und sagen, ja, hier, geh mal an die Presse und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und in Schreibjobs ist das halt oft eher der Fall.
Aber es sind halt nicht Schreibjobs. Bei Schreibjobs ist es vielleicht nochmal anders, also was wie Journalismus oder so, ne?
Ja, ich meine aber, Jobs, in denen quasi ein Teil des Schreiben ist.
Genau, ohne und das. Da ist Schreiben eben einer dieser unausgesprochenen Kompetenzen, die halt da sind, weil die Leute haben ja auch Hausarbeiten geschrieben und Abschlussarbeiten und bla bla bla. Und dafür liebe ich halt Schreibprozessforschung und Schreibdidaktik so sehr, weil das halt ein Bereich ist, der den Diskurs darüber eröffnet, dass wir unausgesprochene, unexplizite Kompetenzen haben in der Welt, von denen die Menschen davon ausgehen, dass wir sie nun mal haben und nutzen. Und das ist ja eigentlich nicht nur Schreiben, das ist ja auch sowas wie, wenn das mündliche Kommunikation ist, sowas wie Fragen stellen, sowas wie Vortragen, sowas wie Texte lesen und verstehen. Es gibt ganz viele Kompetenzen, die wir brauchen in einer Gesellschaft, uns zu bewegen, von den Menschen ausgehen, dass wir sie einfach haben. Und es ist aber so, dass es was völlig anderes ist, wenn du in einer Pen-and-Paper-Welt kommunizierst, als wenn du an deinem Uni-Arbeitsplatz kommunizierst. Gehe ich jetzt mal von aus. Das habe ich jetzt ausgedacht.
Ja, ja. Da man die Regeln in der Pen-and-Paper-Welt selbst macht, kann das so sein.
An dieser Stelle ist leider die Verbindung abgerissen. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn die Folge war ja schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt gerne anderen von uns oder bewertet den Podcast mit 5 Sternen in eurer Podcast-App. Wenn ihr mögt, hört ihr uns in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr gerne mal dabei sein wollt im Schreibcast, dann schreibt uns doch gerne, mit was für einem Thema ihr dabei sein wollt. Wir freuen uns auf euch.